Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es mal wieder um die Frage, wer darf für wen sprechen? Der Anlass für die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung heute zu einer Veranstaltung zu laden, der war ein ganz konkreter, wenn er auch schon ein paar Monate zurückliegt. Sie erinnern sich vielleicht, nachdem die schwarze Lyrikerin Amanda Gorman bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Biden ihr Gedicht »The Hills We Climb« vorgetragen hatte. Da gab es Auseinandersetzungen, und zwar zur Frage der Übersetzung. Wer kann, wer darf ein solches Gedicht in eine andere Sprache übertragen? Muss man selbst schwarz und eine Frau sein, die Rassismus und Diskriminierung aus eigener Erfahrung kennt? Um Fragen wie diese ging es heute Abend in Frankfurt am Main. Es diskutierten Soziologen, Übersetzerinnen, Schriftsteller und Journalistinnen. Und unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau, der war für uns auch dabei. Herr Fittgau, schönen guten Abend.
Hallo Frau Burkhardt.
Den Eingangsvortrag zum Thema, den hielt der Soziologe Heinz Bude. Worauf lenkte er den Fokus?
Heinz Bude ist zwar Soziologe, aber er ist auch jemand, der sich immer wieder im Feld der Philosophie gerne bewegt. Und er versuchte es mit einer Großtheorie, um es mal so zu sagen. Ihm ging es nicht weniger als um eine Dialektik von Gemeinsinn und Eigensinn, von gemeinsamen Leben und Gruppenego. Das entwickelte er, weil er sagte, es kann nicht sein, dass hier nur Einzelinteressen darüber bestimmen, was gesprochen werden darf und was nicht. Interessanterweise entwickelte er diese Großtheorie nochmal mit Blick auf die Arabellion. Wir haben gerade im Beitrag vorher aus Kairo gehört, von den großen Problemen der Opposition. Er hat aber nochmal den Tahrirplatz als Positivbeispiel genannt oder den Gezi-Park in Istanbul. Das seien doch Projekte gewesen, wo sich Menschen unter Anwesenden getroffen haben, wo sie sozusagen kulturelle Aktionen entwickelt haben, auch ein Zusammenleben, das wir ja gerade jetzt so in der Pandemie vermisst haben. Er hat auch die Pandemie nochmal gebracht. Als Beispiel, als Gegenbeispiel gegen eben diese Gruppenegoismen, gegen sprachliche Zensur in Filterblasen. Das war sozusagen sein Versuch, eine Großtheorie an den Anfang zu stellen.
Jetzt hat Heinz Bude wahrscheinlich eher so die Frage gestellt, was ist doch gerade den jüngeren Antirassismusaktivisten, denen geht es ja eher um die Frage, wer spricht, also wer vertrat denn diese Position heute Abend?
Ja, interessanterweise waren das vor allen Dingen Frauen, die gegen Heinz Bude sich positionierten. Auch ein bisschen Thomas Thiel, der FAZ-Feuilletonist, die vertraten die Position, das sei ein bisschen romantisch, was Bude da entwickelt hat. Diese Idee, dass sozusagen Gesellschaft so utopisch funktionierte, dass so ein überschießendes Bewusstsein dann aufblitzt in solchen Momenten, das sei ein bisschen weit weg von der Realität, die eben anders ist, die viel sozusagen zerrissener ist, gerade bei der Frage der kulturellen Identität, bei der Frage, wer leidet unter Rassismus oder nicht. Da müsste man schon die Frage stellen, sagt zum Beispiel die Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach, wer auch da konkret drunter leidet, wenn er eine andere Hautfarbe hat. Da geht es auch um Erfahrungen, und die Erfahrungen könnten eben nicht alle machen. Dass, wenn einer 60 Jahre alt ist, ein weißer alter Mann, dann hat er eben vielleicht nicht, steckt er vielleicht nicht in der Haut einer People of Color hier in Deutschland oder in Amerika. Das ist sozusagen die Gegenposition gewesen. Und Thomas Thiel sagt, diese Romantik vom Ort, vom Tahrirplatz oder so, wenn man sieht, dass die Menschen heute zwar sich treffen an einem Ort, aber dann teilweise auch in ihre Handys schauen, dann sind sie eben nicht vor Ort, sondern sind sie in ihrem Handy ganz woanders. Also diese Idee, dass man alles über Anwesenheit löst, die ist auch ein bisschen historisch überholt, war die Gegenposition.
Dann gab es ja einen zweiten Teil der Veranstaltung, da kamen dann vor allem die ÜbersetzerInnen zu Wort. Wie reagieren die denn auf die identitätspolitischen Debatten?
Ja, die sind natürlich Profis. Die haben sich auch ganz klar als Leute gezeigt, die gesagt haben, wir übersetzen doch Texte, nicht Hautfarben, war ein Zitat von Katharina Borges. Also die haben den Anspruch, die Übersetzerinnen und Übersetzer, dass sie an jeden Text herangehen können mit einer schwankenden Annäherung. Das ist ein schöner Begriff von Cissé Weißbrot, einer aus Paris stammenden Schriftstellerin und Übersetzerin, die sagt, natürlich muss man auch an Texte schwankend herangehen mit großer Vorsicht. Sie hat dann nochmal Amanda Gorman dieses Beispiel gebracht. Sie haben es am Anfang gesagt, dass eben dieses Gedicht The Hill We Climb sozusagen auch zerredet worden ist. Man hat diesem Text einen Bärendienst erwiesen, sagt sie, indem man sozusagen interpretiert hat und nicht gelesen hat. Und wenn man da jetzt also sozusagen mit dem Kriterium, wir brauchen eine schwarze Übersetzerin, herangeht, dann wird man dem Text nicht gerecht, sagt sie, der ein Text ist, der sicher auch von schwarzen Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen ausgeht, aber letztendlich ja doch den Bogen schlägt zu der Idee eines Gemeinsamen. Da könnte man vielleicht sagen, schließt sich dann doch wieder der Kreis zu Bude, die Idee eines dann doch irgendwie gemeinsamen am Amerikas. Das sei ja doch ein Teil dieser Rede gewesen, so Cecil Weißbrot.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gab es unter den Übersetzerinnen vor allen Dingen einen Konsens, der sagte, jeder muss alles übersetzen können?
Ja, also da sind sie sehr, sehr klar gewesen. Man soll auch sensibel sein. Die diversen Stimmen sollen auch Gehör bekommen, auch natürlich in den Texten und auch in einer sozusagen vorsichtigen Annäherung, schwankende Annäherung, hatte ich ja gesagt, als Begriff an diese Texte. Aber sie trauen sich zu, die Übersetzerinnen und Übersetzer, dass sie das hinkriegen und dass sie eben nicht sozusagen auf Identität irgendwie angewiesen sind, sondern das ist professionelles Arbeiten.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wo gab es denn den größten Reibungspunkt? Es waren ja doch sehr viele Leute heute Abend da in Frankfurt.
Ja, der größte Reibungspunkt ist tatsächlich die Frage, wie geht es weiter mit dieser Identitätsdiskussion? Da wurde auch nochmal gefragt, was ist noch zu erwarten? Was kommt da noch aus Amerika, aus England? Das schwappt rüber natürlich. Und da war man sich nicht ganz einig. Thomas Thiel, der FAZ-Feuilletonist, der sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, sagt, da kommt noch einiges. Andere sagen, das wird hier in Europa anders sein als in Amerika. Und ein Dritter sagte in China, das Sinologe, Übersetzer aus dem Chinesischen, sagt, in China wird es diese Debatte gar nicht geben, weil die Chinesen das gar nicht wollen, weil die keine gesellschaftliche Spaltung in diesem Maße haben wollen.
Vielen Dank, Ludger Fittgau. Er war für uns bei einer Debatte über die Möglichkeiten und Grenzen kulturellen Verstehens in Frankfurt am Main.